Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knochenjob Podcast. Hier sind für euch am Mikrofon die geldfokussierten Kurpfuscher Klaas und Dennis aus dem Norden der Bundesrepublik. Lieber Klaas, wir nehmen jetzt kurz nach den Ostertagen auf. Bist du mit dem Eierlikör ums Lagerfeuer getanzt und hast den Regen angebetet oder hast du deine bunten Eier im Säckchen gezählt? Wie war deine Zeit?
Auf jeden Fall von allem etwas. Ich bin, wie gesagt, Freund der Ostertradition. Osterfeuer gab es, es gab Eierlikör, es gab bunte Eier. Ich habe mir auf jeden Fall den Rücken kaputt gebuckelt und meine Arme auf jeden Fall. Ich habe mich handwerklich betätigen müssen, eine Mauer wegstemmen müssen. Ich habe das schon öfter in meinem Leben gemacht, Mauern weggerissen, Wände weggerissen. Dieses Mal ist die Mauer physisch und auch psychisch stärker und härter gewesen als ich.
Okay.
Ja. Kurz vorm körperlichen Zusammenbruch gewesen.
Solltest du vielleicht mal zum Osteopathen oder zu einer Kollegin von dir
gehen? Ja, habe ich auch gedacht, ich kenne leider keine guten, von daher habe ich Pech gehabt.
Den Spruch sage ich auch immer. Hast du eine Selbstdiagnose, was du dir denn zugezogen hast mit dem Rücken?
Komplettes Überlastungssyndrom.
Okay. LWS ausstrahlend, lokal, Lumbago, Hexe?
Ja, Hexe auf jeden Fall.
Oh, okay.
Ja, nee, geht aber schon wieder. Ich habe mich schnell erholt. Also eine der Gründe, warum man sich fit halten sollte, wenn man jung ist, aufgrund der, weil es schön ist, weil es Spaß macht, um gut auszusehen. Wenn man halt in unser Alter kommt, auf die 40 stramm zu gehen, geht es nur noch um den Erhalt und um sich möglichst schnell wieder von den Niederschlägen zu erholen. Gott. Deswegen schön, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Ausdauertraining, super.
Klaas, in Bezugnahme auf unsere letzte Folge Frozen Shoulder sind mir nochmal über diverse soziale Medien ein paar Videos zugespielt worden mit der Frage, was für eine Meinung wir dazu haben. Und ich leite mal eine Frage direkt an dich weiter. Und zwar gibt es häufig Patienten, die in diesen Videos in Bauchlage liegen und die eine Saugglocke, Saugnapf, wie quasi so ein Toilettenpömpel hinten auf dem Schulterblatt haben. Und irgendjemand zieht an dem Schulterblatt hoch, die ganze Schulter zieht mit hoch und darunter steht immer Behandlung von einer Frozen Shoulder. Und das Ganze bezieht sich ja meines Wissens auf die FDM-Therapie und die Behandlung einer sogenannten Zylinderdistorsion. Hast du Erfahrung mit diesen Saugnapfbehandlungen, die so aussehen wie diese Toilettenpömpel? Ich habe tatsächlich mal mit einem eigenen Toilettenpömpel, der war sauber, mal so ein bisschen rumexperimentiert. Die Saugfunktion war aber nicht so gut. Ich glaube, da gibt es spezielle Therapietools diesbezüglich, die auch irgendwie im Internet verkauft werden. Kannst du uns dann nochmal einen kurzen Einblick geben, beziehungsweise hast du damit selber Erfahrungen gemacht schon?
Ja, ich habe zu Hause oder in der Praxis den Master Plumber. Das ist halt irgendwie so ein amerikanisches Modell. Das sind diese etwas größeren, meistens blau aussehenden Toilettenpümpel. Die sind ganz gut geeignet, weil die größer sind, kräftiger sind, also die wirklich gut festhalten und auch den nötigen Unterdruck erzeugen können. Ich benutze den manchmal für die BWS, also raufpfropfen, ansaugen und dann rhythmisch hochziehen. Und diese Videos für das Schulterblatt sind sehr beliebt. Und es kann auch sein, dass du da Videos von einem Kollegen von mir siehst, der das regelmäßig postet. Es geht meistens bei der Anwendung nicht unbedingt um diese Zylinderdistorsion, die man ja mit so Schröpfgläsern verwendet, sondern eher um da Bewegung reinzubringen. Das wären dann diese tektonischen Fixationen. Sieht cool aus. Ich finde das auch ziemlich angenehm selber, wenn dieses Schulterblatt so hochgezogen wird. Aus meiner Sicht geht das ein bisschen an der Hauptproblematik der Frozen Shoulder vorbei, weil es ja nicht das Glenohumeralgelenk, also das Schultergelenk, bewegt, sondern halt das Gelenk oder die Fläche zwischen Scapula und dem Oberkörper, der ja sowieso häufig überbeweglich ist bei Frozen Shoulder, meiner Meinung nach. Also es ist, ich finde es echt angenehm, es ist eine coole Geschichte und macht auch Bock, das zu machen, aber es mobilisiert irgendwie nicht so richtig so dieses Schultergelenk. Also da geht es ein bisschen dran vorbei und da gibt es dann auch noch so kleinere Plumber, kleinere Pömpel, die man auch auf den, direkt auf die Schulter, so auf den Deltoideus raufklatschen kann, haben halt dann weniger Zugkraft. Mhm. Ja. Also ich finde, es ist eine angenehme Methode, so, und viele Leute sagen, oh, es ist irgendwie, nachdem sie den Schock überwunden haben, dass sie dann mit dem Toilettenpümpel behandelt werden, sagen viele Leute, dass es ganz angenehm ist.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, du hast ja die Schwierigkeit, unter das Schulterblatt zu kommen, an den Subscapularis und an die subscapuläre Gleitschicht, dass einfach durch diesen Unterdruck du einen relativ großen, flächigen Einfluss drauf nehmen kannst und dass durchaus diese Schwierigkeit unserer Limitierung durch unsere Hände ein bisschen umgeht. Mhm. Es wäre vielleicht tatsächlich nochmal ein sinnvoller Einfluss. Und das Ganze gibt's auch im Internet zu erstehen, oder wie sieht's da aus?
Ich denke schon, ja. Also die früher für wenige Dollar bestellbaren Master Plumber, das hat irgendwer spitz bekommen, dass irgendwelche Instagrammer oder irgendwelche Therapie-Ottos damit Geld verdienen. Und dann ist es halt auf einmal so geworden, dass die statt 3 Dollar oder 3 Euro 30 kosten oder mittlerweile auch noch mehr. Ich bin jetzt länger nicht unterwegs gewesen, aber bestimmt Therapie, Pömpel oder irgendwas in der Art. Ja,
findet man garantiert. Und vielleicht verlinken wir das unter den Shownotes irgendwie, wenn wir irgendwie einen Link dazu finden. Ne? Ja, alles klar.
Schauen wir mal. Ja.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Hast du gearbeitet schon wieder diese Woche oder hast du
ja,
nur Wände eingerissen?
Ich habe auf jeden Fall auch schon wieder gearbeitet und da bin ich auch auf das Thema Hexenschuss nochmal zu sprechen gekommen, da ich ja selber kurz betroffen war und mich ein Patient mal gefragt hatte, ja Herr Stechmann, was ist das eigentlich, dieser Hexenschuss, was passiert da eigentlich? Und da war ich tatsächlich kurz irgendwie doof getroffen. Hast du eine schnelle Antwort parat, was denn dabei so eigentlich passiert oder wie erklärst du das, wenn du?
Ich erkläre hast? Immer, dass es ein Selbstschutz des Körpers ist, am Ende des Tages passiert es ja häufig durch eine Bagatellbewegung, irgendwie Anheben von einer Kiste aus einer tiefen Position. Wahrscheinlich ist es so, dass das Gewebe in dem Moment nicht auf die Belastung vorbereitet ist und es einen kurzen Zug auf die Dehnungsrezeptoren der Dura und des Nervengewebes in dem unteren Rücken geht. Und das registriert das Gehirn als Warnsignal, sagt, oh krass, das darf hier nicht weitergehen. Ansonsten laufen wir Gefahr, Nervenschädigungen davon zu tragen. Und wir stellen mal alle Alarmglocken an und die Glocke wird geläutet und alle Muskeln werden krampfhaft spastisch angezogen, damit möglichst schnell wieder Schutz und Nähe in dieses überdehnte Nervensystem reingeht. Und das ist dann diese besagte Hexe, die dann einschießt. Und über Tage und Wochen lockert sich dann dieser Alarmzustand wieder und wir sind dann eigentlich wieder so ein bisschen befreit. Das ist so meine Pauschalantwort.
Nicht schlecht, Dennis. Das ist ja eine ziemlich kompetente Antwort. Hätte ich jetzt gar nicht auf die
Schnelle erwartet. Leider völlig falsch, aber was sagst du, ja.
Nee, die meisten Meinungen gehen auf jeden Fall dahin, dass es sich um die Muskulatur handelt. Manchmal ist ja auch so ein bisschen ausstrahlender Schmerz ins Bein mit dabei, dass es dann vielleicht auch eine Affektion der Nervenfasern gibt oder der Bandscheiben an sich. Ich habe mir aber auch gedacht, in der Osteopathie ist ja auch mal Raum für Spiritualität und dass es vielleicht doch die Sache mit der Hexe sein könnte oder eine Strafe des Universums oder sowas. Yeah. Deswegen habe ich da mal so ein bisschen geguckt, was man da machen könnte, wenn man auf der spirituellen Ebene arbeiten möchte. Ich bin da auf so ein paar Sachen gestoßen, die ich ganz interessant finde. Und zwar, ich fange mal mit einem Zauberspruch an, den ich gelernt habe, der auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß nicht, ob er jetzt dir helfen würde, wenn du jetzt dir den Rücken verhebst oder so.
Wenn ich mir dieses Wochenende den Rücken verhebe, komme ich zu dir und werde dir diesen Zauberspruch sonst wo hinstecken. Das kann ich dir schon mal sagen.
Ja, okay. Ich habe den auf jeden Fall schon mehrfach angewandt und der hat eigentlich eine ziemlich hohe Wirkungsquote auf jeden Fall. So, pass auf. Der geht so. Heile, heile Kätzchen, das Kätzchen hat 4 Tätzchen und auch einen Schwanz, Dennis Rücken ist wieder ganz. Da würde ich in dem Moment natürlich über deinen Rücken rüberstreichen.
Ja, und das fehlt mir jetzt, Klaas, wo bist du?
Ja. Okay, ja, also für die Teletherapie noch nicht geeignet.
Ja, stark.
Stark, ne? Dann noch eine Sache, auf die ich gestoßen bin, sind die sogenannten Merseburger Zaubersprüche. Ich erinnere mich noch an meinen Deutschunterricht. Das sind halt irgendwelche alten germanischen Zaubersprüche mit Freya und Odin und so weiter und so fort. So, pass auf. Da besprach ihn Freya und Wolla, ihre Schwester, da besprach ihn Wotan, der es wohl verstand. Wie Beinverrenkung, so Blutverrenkung, so Gliederverrenkung. Bein zu Bein, Blut zu Blut. Glied zu Gliedern, wie geleimt sollen sie sein.
Mhm.
Also da geht es eher um eine Beinverrenkung, also eine Distorsion des oberen Sprunggelenks zum Beispiel. Uralte germanische Zauberkraft.
Ja, das ist als Fußnote wahrscheinlich unter diese Geschichte drunter, ne? Das ist wahrscheinlich eine Distorsion im faszialen Gewebe.
Ja, genau, heutzutage auch machbar.
Sehr stark.
Passt sehr gut in dieses Bild, dass alle Leute, die so esoterischen Kram machen, wie Osteopathen, Heilpraktiker und so, mittlerweile irgendwie auch in die rechte Ecke gedrängt werden und dann auch noch mit dem Germanentum zusammen. Oh, wow. Ich glaube, da lassen wir mal lieber die Finger von.
Ja. Okay, ich wünsche dir so auf allen Ebenen, die so gibt, Linderung für den Rücken und den Weg zurück zur Fahrt der Tugend und weg von irgendwelchen Hexen und Gandalf dem Grauen, ja.
Ja, ich bin noch nicht fertig damit, um auch nochmal so die moderne Komponente mit reinzubringen. Es gibt auch die Möglichkeit, den heiligen Laurentius von Rom anzurufen. Das ist so ein bisschen der Schutzpatron von leidenden Patienten im Allgemeinen. Ja, genau. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe mit...
Das war's schon jetzt. Du kannst es auch nicht teasern und mich dann jetzt hier einfach im Orbit rumbaumeln lassen. Laurentius, wo bist du?
Ja, ich weiß ja nicht, wie man Heilige anbetet, ehrlich gesagt. Aber du bist katholisch, glaube ich.
Das ist korrekt. Ja.
Na gut.
Ich rufe ihn mal an, Laurentius. Frag mal, was so geht in Bezug zu Rückenthemen. Vielleicht ist das was für ein Interview in naher Zukunft. Ja, ich habe auch ein bisschen gearbeitet, Klaas. Und ich hatte einen interessanten Fall. Der ist jetzt nämlich zum zweiten Mal auch schon wieder gekommen. Und scheinbar hat das, was ich getan habe, einen ganz guten Impact gehabt. Und zwar hatte ich einen Patienten, der seit circa 15 Jahren mit einem sogenannten Gluckern im Gesicht zu tun hatte. Und war damit schon in allen möglichen erdenklichen Einrichtungen, therapeutischen Maßnahmen, HNO-Ärzte, Neurologen, Kiefernchirurgen, Orthopäden, Zahnärzten, alles Mögliche. Und er sagt, es tut ihm nicht weh, aber es irritiert ihn immer und es nervt ihn tierisch. Er hat rund um das Jochbein, Ostzygomaticum, immer ein, als ob da irgendein Wässerchen gluckern würde, wie, weiß ich nicht, Kohlensäure oder wie Luftblasen, die da aufsteigen. Und da saß ich dann mit dieser Aufgabe und dachte mir, oje, oje, wo soll die Reise denn hingehen? Und habe mich einfach auf alles gestürzt, was ich so finde. Gut Osteopathie-like, maximalistischer Ansatz von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Was mir aufgefallen ist, dass er einen sehr runden und steifen Brustkorb hatte. Die BWS stand stark in der Kyphose. Demnach reflektorisch die Halswirbelsäule stark in Streckgegenbewegung. Und Kiefergelenk war relativ unauffällig. Dorans Test war negativ. Kein
Tinnitus. Erläuter mal kurz den Dorans Test für Leute, die...
Ah, okay. Dorans Test, wir nehmen die drei mittleren Finger unserer Hand, also die Hand des Kieferninhabers sozusagen, beugen diese Finger rechtwinklig an, sodass wir die drei Mittelknöchel unserer Finger übereinander liegen haben. Das ist der breiteste Punkt dieser drei Finger und den versuchen wir quer zwischen die Zähne zu packen. Das heißt, wenn diese drei Finger zwischen unsere Zähne passen, ist die Mundöffnung relativ normal. Wenn wir da nicht zwischenkommen, ist es schon ein Indiz dafür, dass das Kiefergelenk vielleicht durch irgendwelche Strukturen in der Beweglichkeit eingeschränkt ist. So, das war es eben nicht. Sprang mich sonst auch nichts an. Es war jetzt in der Anamnese auch kein traumatisches Ereignis, keine großartigen Erkrankungen, die da irgendwie wieder was hintriggern konnten oder die mir ein Indiz gegeben haben, wo die Reise hingeht. Ich habe mich halt, wie gesagt, auf den Brustkorb gestürzt. Ich habe alles, was ich so rund um das Thema Kiefergelenk mobilisieren konnte, einfach mobilisiert, ohne dass ich jetzt gesagt habe oder irgendwas gefunden hätte, wo ich sagte, ah, diese eine Struktur ist jetzt belastet. Ich habe überall einfach ein bisschen gezogen und gezerrt, habe die Halswirbelsäule mobilisiert und faszial relativ hart und stark auf dem Gesicht gearbeitet und dann habe ich ihn nach Hause geschickt wieder. Dann einen Monat nichts gehört und ich hatte es ehrlicherweise, hatte ich ihn schon so ein bisschen wieder vergessen und dann kam er jetzt gestern wieder und sagte, das war das krasseste Happening für ihn, was er in 15 Jahren Anwendung jemals gehabt hätte. Es wäre grüner Schleim aus allen Gesichtsöffnungen rausgetreten. wirklich, so eine Farbe hätte er noch nie gesehen. Also es sind ganz viel Sekrete irgendwie ins Fließen gekommen und abgeflossen. Und er konnte jetzt einen Monat lang so gut schmecken wie seit 15 Jahren nicht mehr. Oh. Und ja, das war ein richtig cooles Erfolgserlebnis. Das habe ich, muss ich fairerweise sagen, auch selber gar nicht so kommen sehen. Und da haben wir jetzt gestern dann einfach genau die gleiche Nummer nochmal gemacht, weil er sagte, jetzt wird es gerade wieder, es setzt sich wieder so ein bisschen zu. Und jetzt habe ich ihm da wieder einen Impuls gegeben und mal gucken, wo die Reise da so hingeht. Fairerweise muss ich sagen, ist dieses Gluckergeräusch oder dieses Gluckergefühl nicht verändert gewesen. Aber dadurch, dass er halt durch die Geschmackserweiterung und durch diesen Abfluss dieses grünen Schleims eine sicht- und spürbare Veränderung davongetragen hat, war er so happy, dass er jetzt diesen Weg mit mir weitergehen will. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch einen weiteren Einfluss drauf haben. Ja, also schon spannend. Mhm.
Ja, cool. Ja, die gute alte, unter anderem auch Drainage der Sinushöhlen, ne? Und wichtige Geschichte. Man sagt ja auch durchaus, dass so Entzündungen oder Zysten, die sich da versteckt abspielen, die wir irgendwie ja fast alle so ein bisschen haben, dass sie auch auf ganz andere Prozesse im Körper auch einen negativen Einfluss haben können, ne? So eine unterschwellige, niedriggradige Dauerentzündung. Von daher immer mal genau, wieder auch, was ich bei zum Beispiel bei Damenpatienten, wenn die Probleme mit dem Immunsystem haben oder auch mit der Verdauung, gucke ich mir auch immer mal wieder so den Bereich Gesicht, Nebenhöhlen und so an und schaue da nach Dysfunktionen und nach Unbeweglichkeiten.
Ja, und das Interessante ist ja auch, dass er es auch schon lange mit Nasensprays und mit Antibiotikum und sowas versucht hat. Das kam aber scheinbar nicht da an die entscheidenden Bereiche ran. Oder es kam daran, aber es gab trotzdem einfach eine mechanische Abflussstörung. Und von daher, wenn du mich fragst, ist einfach die Mobilität des Brustkorbes und mit dem Spannungsbogen über Hals dann auf den Schädel, auf das Kiefergelenk, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und ist abermals für mich ein kleines Puzzlestück, dass ich sage, der Brustkorb ist wahnsinnig wichtig für so viele Dinge im Körper. Also diese Struktur freizuhalten, ist eigentlich, sollte fast immer pauschal mit in Betracht gezogen werden.
Ja. Die guten alten Osteopathen haben in ihren Texten ja auch ganz oft auf die oberen Rippen immer hingewiesen, bei allem, wenn es um Halswirbelsäule und auch um Kopf geht. Immer Rippen 1 bis 6 anschauen, mobilisieren und schön geschmeidig halten.
Yes.
Ja, sehr gut. Ich bin ja auch ein großer Fan der Nasendusche geworden. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt seit mehreren Monaten dadurch viele Infekte vom Leib gehalten. Hat, wenn man das dauerhaft anwendet, auf jeden Fall auch einen guten Einfluss auf die Nasennebenhöhlen. Und ich merke das unter anderem dabei, wenn ich mir die morgens verpasse, meine Nasendusche, und mich dann im Laufe des Tages manchmal nach vorne beuge, dann merke ich noch, wie es dann auch später aus der Nase rausläuft. Ich hatte das letztens beinahe so gehabt. Patient lag auf dem Bauch, ich beuge mich nach vorne und merke in dem Moment, wie es anfängt, aus meinen Nebenhöhlen herauszulaufen. Und ich habe es gerade noch vermeiden können, dass es auf den Patienten rauftropft. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich komische Situation gewesen.
Wie machst du die Nasendusche? Hast du da irgendwie Präparat oder mischst du dir irgendwie Salz mit rein? Oder wie
das? Ich mische mir ein bisschen Salz mit rein, ja. Also möglichst exakte Dosis, unbehandeltes Meersalz und dann mit so einer klassischen Apparatur für eine Nasendusche. Also so ein Behälter, da füllt man dann Wasser rein, das Salz, und dann es fließt dann halt einfach durch die Nase durch. Es soll ja mit wenig Druck passieren, einfach nur durch die Schwerkraft quasi.
Okay.
Ist gar nicht so schlimm, wie das immer dargestellt wird. Also ich finde das am Anfang was ein bisschen komisch. Man atmet ja durch den Mund. Wenn man es halbwegs richtig macht, fließt das halt durch das eine Nase noch rein, durch das andere wieder raus. Und bei dauerhafter Anwendung ist es auf jeden Fall wunderschön für die Schleimhäute und auf Dauer gesehen definitiv auch eine Sache für die Nasennebenhöhlen.
Okay, alright.
Ja. Ich hatte diese Woche auch ein Patientenbeispiel, was auf jeden Fall auch sehr interessant war. Oder beziehungsweise diese Woche kam sie zum dritten Mal und vor 2 Wochen hatten wir die Erstbehandlung. Ich schilder das mal so ein bisschen. Also das ist auch ein Problem, was seit 13 Jahren bestand und fing an nach der Geburt eines Kindes. Also nicht des ersten Kindes, schon des dritten Kindes. Und es gab unter der Geburt eine komplette Ruptur der Gebärmutter. Also dass wirklich die Gebärmutter eingerissen ist. Und das kann infolgedessen wirklich zu einer sehr, sehr schlimmen Komplikation kommen. War es auch mehr oder weniger. Also laut eigener Aussage war die Patientin 2-mal quasi klinisch tot gewesen im Laufe dieser Komplikation. Es gab schwere Entzündungen in dem Bereich, es gab Organversagen, hat sich aber über mehrere Wochen hin dann so weit berappelt, dass es, sag ich mal, insgesamt stabil ist. Aber im Laufe der Jahre danach gab es immer wieder Komplikationen, vor allen Dingen halt Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme und auch Schmerzen im Unterleib, und irgendwann haben sich diese Schmerzen auch über die Jahre hinweg ausgebreitet in den Bereich des Oberschenkels, also vorderer Oberschenkel. Und es gab immer wieder ärztliche Abklärungen, MRT, Röntgen, CT, dies, das, und so, dass es irgendwann auch dazu hinkam, dass es, als psychisch abgestempelt wurde, ne? Dann, okay, Patienten sagt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es psychisch ist, ich merke das halt voll, aber okay, ich will das jetzt nicht unversucht lassen, ich mache dann halt auch mal eben diese Psychotherapie und so. Tat wohl ganz gut, hat an den körperlichen Symptomen aber nichts geändert, also keinerlei Veränderung, keinerlei Besserung durch diese Psychotherapie. Interessanterweise war auch die Narbe, also es gab dann halt eine Kaiserschnittnarbe, und auch die ist seit vielen Jahren, obwohl sie massiert und behandelt worden ist, immer noch schnell entzündet und so suppig und so, auf jeden Fall auch unangenehm. Ich hatte an dem Tag einen Kollegen mit dabei, und der hatte halt nach der Behandlung dann auch so mehr oder weniger den Kopf geschüttelt, weil er sagte, ey, das ist doch so einleuchtend, Ramus oder Nervus genitofemoralis, also ein Nerv aus der Lendenwirbelsäule kommt, der halt eben genau diesen Bereich innerviert, ne? Innere Organe, Genitalbereich und halt auch der vordere Oberschenkel. Dass da halt irgendwie nicht mal so überlegt wurde, okay, durch die OP und durch die Entzündung hat sich da halt irgendwie eine Reizung des Nerven entwickelt, aber sie wurde halt irgendwie über 13 Jahre trotz 1000 Untersuchungen und so einfach dann als psychisch abgestempelt. Und als selbst das nicht half, tja, haben alle nur mit den Schultern gezockt, so. Naja, Behandlung haben wir gemacht, Gebärmutter mobilisiert, Narbe mobilisiert, wir waren zu zweit, deswegen haben wir schön zu zweit vierhändig gearbeitet, ein Point of Balance hergestellt zwischen dem Kranium, SSB und dem Bereich Sacrum, Uterus und so weiter. Dann halt noch Leistenband mobilisiert, Hüfte und so weiter. Teilweise war es recht schmerzhaft, teilweise war es auch sehr sanft und ich war auf jeden Fall gespannt, was sie beim nächsten Mal sagte. Beim nächsten Mal sagte sie, es war sehr interessant, sie hat es kaum nach Hause geschafft. Sie ist mit dem Auto noch nach Hause gefahren, ich weiß nicht wie lange, aber ich schätze mal so Viertelstunde, halbe Stunde. Zu Hause auf dem Hof gefahren, Autotür aufgemacht und erstmal auch direkt auf dem Hof gekotzt.
Okay.
Hatte infolgedessen Kreislaufprobleme, auch einen mehr oder weniger emotionalen Zusammenbruch oder auch einen emotionalen Ausbruch. Es kam halt sehr vieles hoch. Erst einmal total krass, aber dann im Nachhinein hat sie es als was Positives empfunden. Also, weil sie halt total gemerkt hat, ah, da ist wirklich körperlich irgendwas. Wenn man da einfach nur mal hingefasst wird und angefasst wird und da irgendwie jemand sagt, okay, ja, das ist eigentlich anatomisch total klar. Wir vermuten jetzt hier eine Störung von diesem Nerven, der anatomisch klar definiert ist und so. Und wir lockern alles drumherum und gucken dann, wie es ihnen geht, war für sie eine einleuchtende Erklärung. Und dass sie halt eben sich schon selber als komisch oder als jemand mit einem Knacks in der Birne selber schon so gesehen hat, ja, auf einmal wieder ernst genommen wurde, dass das dann alles so hochkam und so. Ja, und infolgedessen ging es ja auch schon eine ganze Ecke besser, auf jeden Fall, nach der Behandlung, sagte sie beim zweiten Mal, merkt sie im Alltag, sie kann sich auf einmal wieder alleine die Socken anziehen oder, gut, das konnte sie vorher auch, aber mit wenig Schmerz Socken anziehen und auf einem Bein stehen und insgesamt auf jeden Fall deutlich besser. Hat deswegen auch mit einem lachenden Auge die krassen Nebenwirkungen hingenommen, ja. Und jetzt wurde sie von einem Kollegen von mir weiter behandelt und nach der zweiten Behandlung sagte sie schon, sie hat sich so gut gefühlt wie eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr. Also auf jeden Fall so gut wie in den letzten 13 Jahren nicht mehr. Und es gab auch nicht mehr diese krassen Nebenwirkungen. Also wir müssen nochmal so gucken, wie das jetzt weiter verläuft. Es gab jetzt zwei Behandlungen oder jetzt die dritte Behandlung. Da müssen wir schauen, wie es so weitergeht. Ich bin da allerdings sehr guter Dinge, dass man mit diesen einfachen Mobilisationen und vielleicht noch so ein bisschen kraniosakralen Zinnober da auf jeden Fall zu einer sehr starken Besserung beiführen kann.
Kraniosakralen Zinnober, ja. Ja, interessant, okay. Da fällt mir auch eine Geschichte zu ein, die ich auch nochmal anekdotisch zum Besten geben wollte. Eigentlich hatte ich eine ganz andere geplant, aber ich switche jetzt einmal kurz rüber. Und zwar hatte ich eine Patientin, dreifache Mutter, dreimal Kaiserschnittentbindung, spannenderweise selbst Gynäkologin und kommt zu mir in die Behandlung mit diffusen Unterleibsschmerzen, gerade beim Sport, also sehr sportlich, trainiert jetzt wieder auf dem Triathlon und hat diffuse Rückenschmerzen im unteren Kreuz-ISG-Bereich und kommt so richtig nicht weiter. Ein MRT ist gemacht worden, da hat man irgendwie so richtig nichts gesehen. Long story short, ich habe, ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, bis auf die kraniosakralen Anteile viel im Unterleib mobilisiert und Verklebung gelöst. Und da war auch eine Menge los. Und Wochen später kam sie wieder und sagte, ja, es hat schon gut geholfen. Ich war jetzt aber nochmal bei einer befreundeten Gynäkologin, die nochmal mit einem super guten Ultraschall draufgegangen ist. Und es stellte sich raus, dass sie eine Uterus-Narbendehiszenz hat. Das heißt, beim Kaiserschnitt wird ja nicht nur die Bauchdecke aufgemacht, sondern auch die Gebärmutter, die ja wie so ein Schlafsack aussieht, quasi ein andersrum gedrehter. Und der wird auch geöffnet, damit das Kind da rausgeholt werden kann. Und diese Naht ist wieder aufgegangen und bei jeder Regelblutung hat sie quasi in ihren Unterleib geblutet. Und dieses Blut, was dann da reinfließt, ist natürlich voller Eiweiße und anderer Substanzen, die eigentlich nicht in das Peritoneum reinfließen sollten und haben da dann wacker immer alles verklebt und verspannt und demnach zu diesem Problem geführt. Und jetzt wird diese Gebärmutter wieder vernäht und verschlossen und dann wollen wir nochmal danach aufräumen sozusagen, mobilisieren und befreien und dann denke ich auch, haben wir es nachhaltig im Griff mit den unteren Rückenschmerzen. Aber auch an sowas muss man mal denken, gerade wenn es Thema Kaiserschnitt gibt. Es gibt nicht nur die für uns sichtliche Narbe auf dem Bauchraum, sondern es ist ja auch noch an der Ebene drunter auch noch gearbeitet worden und sowas kann auch im schlechten Fall nochmal wieder aufgehen. Ja.
Ja, richtig. Ist ja auch so ein bisschen ein Problem in der Gynäkologie, könnte man ja sagen. Es wird halt geguckt, okay, sie können diese Pille nehmen, sie können jene Pille nehmen, aber so diese ganzen Feinheiten drumherum um die Anatomie oder um den Hormonzyklus, da guckt ja irgendwie auch so keiner richtig drauf. Zumindest höre ich das immer so ganz oft. Die meisten Frauen sind da beim Gynäkologen völlig alleine auf sich gestellt. Da gibt es dann irgendwie keine weiteren Ideen dazu oder keine weiteren Behandlungsstrategien. Ja. Ich wollte vielleicht noch kurz zu meinem Praxisbeispiel nochmal kurz zurückkommen, weil mich das an eine Sache erinnert hat, die ich mal irgendwo gehört habe, dass so im Bereich der biopsychosozialen Medizin auch manchmal die Psyche überbewertet sein kann. Ne? Wir sagen ja einerseits, okay, wir müssen immer ganzheitlich arbeiten, man darf sich nie nur auf den Körper fokussieren, sondern muss immer sich darüber im Klaren sein, dass die Psyche eine Rolle spielt. Wenn man das aber so überlegt, also ich habe das schon öfter mitbekommen, dass Patienten dann eine Psychotherapie angeraten worden ist und diejenigen, die das dann auch gesagt haben, gemacht haben, okay, ich lasse mich darauf ein und so, würde wahrscheinlich niemandem schaden, mal so eine Gesprächstherapie zu machen oder halt irgendwelche Altlasten aufzuarbeiten. Wenn dann da die Beschwerden aber überhaupt gar nicht besser werden, so, dann könnte man ja sagen, okay, das Problem hat jetzt nichts mit dieser psychischen oder vermeintlich psychischen Problematik zu tun. So dass man auch dazu sagen kann, okay, manchmal wird das auch vielleicht ein bisschen überbewertet. So, ne? Und das haben wir mit Sicherheit auch schon richtig oft erlebt, dass dieses Nicht-Ernst-Nehmen der körperlichen Beschwerden und dieses auf das psychische Abstellgleis geschoben werden, dass das auch unheimlich schwierig für Patienten noch ist. Ne? Also ja, da ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, denke ich, dass wir einen richtig guten Umgang mit dieser biopsychosozialen Medizin finden und da halt einen guten Zwischenweg finden. Und da sehe ich uns Osteopathen eigentlich top ausgestattet, weil wir halt irgendwie am körperlichen arbeiten, das auf jeden Fall ernst nehmen und halt aber auch diese psychosozio-emotionale Geschichte sehr ernst nehmen und halt die Zusammenhänge in den Vordergrund stellen, aber halt eben nicht das so isoliert betrachten. Oder, Dennis?
Finde ich super. Ist genau mein Themenfeld. Ich hatte ja schon mal von den psychosozialen Erfahrungen in meinen Behandlungen berichtet und bin nach wie vor Feuer und Flamme, was das Thema Verbindung von Biopsycho und sozialen Dingen angeht. Definitiv. Gerade Emotionen gespeichert im faszialen Gewebe finde ich ein sehr interessantes Thema. Da wird ja auch zunehmend geforscht. Da werden immer wieder neue Erkenntnisse präsentiert, läuft man bei mir offene Türen ein, finde ich richtig gut. Und ich glaube aber auch, dass wir tatsächlich, ja, man sagt ja immer schon uns Therapeuten nach, dass wir so halbe Psychotherapeuten, also uns Körpertherapeuten nach, dass wir auch immer so halbe Psychotherapeuten sind und die Leute uns auch durchaus mal mit ihrem Kummer bewerfen. Und der eine oder die andere kann damit besser umgehen oder das auffangen oder das sogar mit integrieren als der oder die andere. Ich denke, da sollte innerhalb der Ausbildung und innerhalb der postgraduierten Fortbildung sollte man sich mit beschäftigen und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Kniff sich holen, um den Leuten auf dieser Ebene auch gerecht zu werden.
Richtig.
Finde ich interessanter als ein Point of Balance zwischen Sacrum und Hinterhaupt einzustellen.
Ja, nein, auf jeden Fall top. Dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, ich hatte ja öfter von diesen krassen Nebenwirkungen berichtet, in der letzten Folge ja auch. Und die traten meistens bei diesem vierhändigen Point of Balance auf. Also, wenn jemand behauptet, es gibt nur bei diesen harten Faszientechniken die schlimmen Nebenwirkungen, ganz sicher nicht, meiner Erfahrung nach nicht. Auch bei diesen super sanften Einstellungsmanövern kann es auch heftige Nebenwirkungen geben. Ja, Grüße an Lennart noch an dieser Stelle, der an dem Tag bei mir hospitiert hat. Und wir hatten auf jeden Fall an dem Tag mehrere Fälle, die sehr gut gelaufen sind. Und ich weiß nach wie vor nicht genau, was bei diesem vierendigen Point of Balance so genau passiert und wie auch immer. Ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwie immer mal wieder gibt es damit krasse Durchbrüche.
Aber ihr habt einen Eimer in der Praxis stehen, so wo jeder mal reinbrechen kann, wenn er bei euch aus der Tür rausgeht, ja?
In der Praxis hat bisher, glaube ich, noch niemand gekotzt. Zumindest jetzt nicht in der neuen Praxis. In der alten kam das schon mal vor.
Okay. Ja. Alright, Klaas. Ich würde ganz gerne mal wieder eine Rubrik ein bisschen aufwärmen, mit der wir schon mal gestartet haben. Und zwar unsere chirurgisch-anatomische dezidierte Detailaufnahme in unserem Präpsaal. Und zwar geht es heute im Präpsaal um, wir waren jetzt schon viel untenrum im Becken, um den Nervus pudendus und den Alcock'schen Kanal. Alcock ist ein Arzt gewesen, wenn ich mich nicht irre, der diesen Begriff irgendwann für sich geprägt hat. Ich bin ja persönlich Fan von Eigennamen in der Medizin und Anatomie. Du bist eher ein Gegner, Klaas. Man kann anstatt Alcock'schen Kanal auch den Canalis pudendalis nehmen. Dazu dann aber vielleicht später mehr. Erstmal, wir sind im Becken. Wir gucken jetzt von der Lage dieses Nerven von innen auf das Kreuzbein. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die ZuhörerInnen, die nicht so gut anatomisch ausgebildet sind, auch ein bisschen mit ins Boot nehmen. Nochmal ganz kurz, das Becken hat drei große Knochen, einmal die beiden Beckenschaufeln und in der Mitte hinten das Kreuzbein, ein verrückt geformter, relativ großer Knochen mit ein paar Höhlen und Lücken drin. Und unten dran an dem Kreuzbein ist nochmal das Steißbein. Steißbein und Kreuzbein werden häufig immer ganz gerne über einen Kamm geschert, sind aber de facto eigentlich zwei unterschiedliche Knochen. Und das Kreuzbein ist quasi das Ende der Wirbelsäule, wenn man so will. Die Lendenwirbelsäule mündet mit dem Lendenwirbelkörper 5. Dann kommt nochmal eine Bandscheibe und dann kommt das Kreuzbein. Das wird dann als Sakralbereich oder S-Bereich abgekürzt. Das heißt, man kann einen Bandscheibenvorfall zwischen L5 und S1 haben. Das nur mal eben kurz zur groben Orientierung. Und weiter nach unten in diesem Sacrumknochen gibt es dann ein paar knöcherne Höhlen, wo Nerven austreten. Und so gibt es da, ich glaube, 4 Austrittshöhlen. S5 gibt es, glaube ich, nicht. Klaas, gibt es S5? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich meine, es beschränkt sich auf S4.
Ich glaube auch. Aus den Höhen S1 oder S2 bis S4 kommt das Nervengeflecht vom Plexus sacralis. Plexus sind dann immer verschiedene Einzelnerven, die sich dann bündeln. Und daraus geht dann auch der Nervus pudendus hervor. Und der hat einen verrückten Verlauf. Und das ist für uns Osteopathen immer ein ganz spannender Ansatzpunkt, wie man denn Strukturen da zu fassen bekommt. Und zwar sind wir jetzt immer noch in der Innenseite des Beckens, gucken da auf, sagen wir mal, S2 bis S4. Da kommen die verschiedenen Nervenstränge raus und die ziehen dann entlang des berühmt-berüchtigten Piriformes, der auch vom Kreuzbein ausgeht, durch das Foramen infrapiriformis. Das heißt, der Muskel piriformis zieht durch eine knöcherne Lücke in einer der Beckenschaufeln, also rechts wie links. Und durch diesen Zug, durch diesen Knochen entstehen zwei Höhlen, eine obere und eine untere. Und durch diese untere Lücke zieht der Nervus pudendus und das Ganze dann auch hinter dem Ligamentum sacrospinale, also muss man sich vorstellen, das Becken ist durch viele große stabile Bänder verbunden und ein Band geht halt vom Kreuzbein zum, oder mehrere Bänder gehen vom Kreuzbein zu der Beckenschaufel und da besonders ist für uns interessant das Ligamentum sacrospinale. Spinale heißt, wir haben einen Knochenfortsatz hinten an der Beckenschaufel, das ist das Sippi ist das genau, Spina Iliaca posterior inferior bildet unseren Darmbeinstachel hinten und da setzt dieses Band an und da sneakt quasi dieser Nervus pudendus durch. Das ist schon mal relativ eng. Geht dann wieder ins Becken zurück, also geht einmal nach außen raus und zieht dann über das Foramen ischialicum minus, also eine weitere Lücke im Becken, wieder nach innen rein und macht dann einen besonderen Verlauf. Und zwar zieht es dann durch eine Lücke in einem Muskel. Also wir haben, muss man sich vorstellen, den roten Muskel. Jeder Muskel ist umhüllt von einer faszialen Hülle und diese fasziale Hülle klafft an dieser Stelle so ein bisschen auseinander, bildet dadurch einen Kanal, den bereits genannten Alcock'schen Kanal oder Canalis pudendalis, und dadurch zieht dann dieser Nervus pudendus und zieht dann wiederum nach innen und versorgt sowohl motorisch, das heißt anspannend für die Muskeln, als auch sensibel, gefühlsmäßig Großteile des Beckenbodens, versorgt die Funktion von unserem analen Schließmuskel und ist sensibel zum Beispiel für die Klitoris oder Großteile des Penis verantwortlich, also hat eine mannigfaltig wichtige Funktion. Und überall, wo es Engstellen gibt im Körper, ist es für uns Osteopathen spannend, weil da gibt es durchaus mal Probleme und da können durchaus Strukturen mal ein Thema haben, sage ich mal etwas vereinfacht. Und ich gehe immer sehr gerne über den Sitzbeinhöcker. Das ist jetzt wiederum eine andere anatomische knöcherne Struktur. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle verloren. Der Sitzbeinhöcker ist der Knochen, den wir spüren, wenn wir auf etwas harten, einer harten Planke sitzen und hin und her bewegen. Dann haben wir so zwei große Knochen und die bilden quasi den Sitzbeinhöcker und da oben drüber an der Innenseite ist besagter Alcock'scher Kanal und Beckenboden verortet und da gehen wir immer ganz gerne dran. Erstmal so, Klaas, hast du schon mit Nervus pudendus außergewöhnliche Erfahrungen gemacht oder hast du schon mal davon gehört, dass der bei der Geburt regelmäßig geblockt wird, weil es sonst bei der Entbindung zu starken Schmerzen kommen kann? Ist das pauschal mit dieser Pudendus-Block oder wird das in speziellen Situationen gemacht? Weißt du das zufällig?
Also pauschal auf jeden Fall nicht, aber in speziellen Situationen ist das durchaus eine Sache, die gemacht werden kann, Pudendus-Block. Ja. Ist so ganz interessant, das wird halt nämlich dann auch palpiert, ne? Also die Gynäkologin, der Gynäkologe, der dann dabei geht, muss das halt palpieren und dann halt auch mit der Spritze da dann rangehen und so, ne? Also da, das finde ich immer ganz interessant, wenn auch andere Berufe halt sehr auf diese Palpation und auf dieses Empfinden, diese Distinktion zwischen verschiedenen Geweben angewiesen sind, um da dann halt ranzugehen, ja.
Ja.
Vermutlich machen das dann die Anästhesisten in dem Bereich. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen überfragt, ob das dann halt
ich meine,
Sache der Gyn oder der Anästhesie ist.
Man geht tatsächlich vaginal dann rein und sticht richtig dann genau an den Nerv und fährt den dann lokal runter, sodass der Beckenboden einfach mehr entspannen kann und die Geburt nicht mehr so schmerzhaft ist, beziehungsweise die Beckenbodenmuskulatur etwas mehr locker lassen kann.
Ja, so ein bisschen der Standard wäre ja die Periduralanästhesie, die dann ja über den Dura-Sack gemacht wird. Und da wird dann halt im Rücken die
Punktion. Genau, das ist dann eine Ebene drüber schon, dann schaltet man richtig wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aus. Ja, für uns Osteopathen, der Alcock'sche Kanal, ich weiß nicht, ich greife ihn oder ich teste die Region immer gerne in Rückenlage. Ich habe ja eigentlich immer einen Oberschenkel auf der Behandlungsbank liegen und die zu mir gewandte Seite des Beins auf meinem Oberschenkel angewinkelt, so dass ich so ein bisschen Annäherung der Strukturen da habe. Und dann fasse ich gerne von unten entlang des Oberschenkels an die Po-Falte, nicht die Analfalte, sondern die Po-Backenfalte und suche mir den Tuba ischiadicum, sprich den Sitzbeinhöcker, auf. Dann greife ich mit meinem Daumen so ein bisschen an der Innenseite nach oben und palpiere mich so langsam dadurch. Und da gibt es dann diesen besagten Alcock'schen Kanal, den man erstmal über den Musculus obturatorius internus ganz gut finden kann. Und dann mache ich es immer so ein bisschen abhängig davon, was die Patienten mir feedbacken, ob es da empfindlich ist oder eben nicht. Und im Zweifel gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, da zu arbeiten. Eine weitere Variante, wie man sich als Osteopath gut annähern kann, ist in Seitenlage mit leicht angewinkelten Beinen. Und dann greift man quasi an die obere mediale Seite des Pos und sucht da dann den Sitzbeinhöcker auf. Und dadurch entspannen dann auch nochmal ein paar Strukturen. Man kommt schön in die Tiefe rein.
So mache ich es am häufigsten.
So machst du es am häufigsten. Okay. Ja, okay. Und da wir jetzt einen Schlauch und eine Röhre, die wir mobilisieren wollen, also eine fasziale Höhle, und da haben wir natürlich die Möglichkeit, das Ganze einmal quer zum Verlauf zu mobilisieren gegenüber der Umwelt, aber auch im Längsverlauf. Das heißt, da gehe ich dann ganz gerne mit mehreren Fingern auf eine Struktur und spreize meine Finger dann ein wenig, dass ich ein bisschen Vorspannung habe, und ziehe dann quasi mit dem Nervenverlauf vor zurück hin und her, damit ich das auf der sozusagen longitudinalen Ebene mobilisiere, aber ich gehe auch zum Beispiel durch eine Querfriktion oder eine Druckinhibition lokal dran und versuche, den Schlauch in sich ein bisschen zu mobilisieren, und mit ein bisschen Glück gelingt es da, dann den Nerven innerhalb des Kanals auch ein bisschen locker zu machen. Und meiner Erfahrung nach hilft das ganz gut bei diesen typischen Patienten, die zu einem kommen und sagen, ja, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe eine Schleimbeutelentzündung rund um den Sitzbeinhöcker, oder ich habe das Gefühl, ich sitze immer auf einem Kiesel, wenn ich auf einer harten Unterlage liege. Dann ist es immer sehr interessant, diesen Bereich sich anzuschauen, und da gehe ich dann immer ganz gerne mit durchaus ganz gutem Erfolg ran und versuche, das zu mobilisieren. Hast du sonst noch irgendwelche Anwendungsgebiete, oder ist das pauschal bei dir mit dabei, wenn du dich um das Thema Becken und Hüfte auch beschäftigst, Hüftgelenk, oder ist das schon sehr speziell?
Also Beckenboden und Hüftgelenk und die Verbindung dort auf jeden Fall sehr wichtig, sehr zentral. Ich mache es meistens so, dass ich jetzt nicht gleich bei der ersten Behandlung oder Session pauschal den Beckenboden mit checke. Wenn ich aber irgendwie Ideen habe oder Eindrücke habe, dass das halt wichtig sein könnte, dann mache ich das schon. Ansonsten ist es manchmal so, wenn es um unteren Rücken, Becken, Hüfte geht und es nach der ersten Behandlung noch keine Besserung gab, dass ich dann auf jeden Fall da nochmal beigehe, weil das schon sehr häufig lohnenswert ist. Und jetzt so speziell den Alcock'schen Kanal ist tendenziell eher seltener, es sei denn, die Leute kommen halt eben mit Problemen, die dazu passen, so, also Vaginismus, also Schmerzen, Krampfgefühl im weiblichen Genitalbereich, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und so weiter, das gibt es schon. Das ist jetzt nicht so mein super Fachgebiet, habe ich aber auch des Öfteren schon Patienten mit gehabt, und das geht in der Regel recht gut zu behandeln, weil das dann auch wieder so eine Sache ist, ja, das guckt sich sonst kaum jemand an, sage ich mal, ne? Also da fest sonst kaum jemand hin, und es wird dann gynäkologisch abgecheckt und geguckt, Krankheiten vorhanden, nein, und dann war's das und so, und dann kommen mal wiederum wir ins Spiel.
Genau, und wir hatten gerade noch das Thema in unserem Fallbeispielen Einblutung oder Verletzung oder Infektionen in diesem Raum, überall wo Entzündungen entstehen, setzen sich ganz gerne Zelltrümmer oder Eiweiße auch im Zwischengewebsraum ab, und das kann natürlich dazu führen, dass so feingliedrige Nerven einfach an manchen Stellen ein bisschen festkleben, und demnach macht es Sinn, diesen Bereich ein bisschen zu mobilisieren. Plus es gibt ja die Angstpatienten oder die Menschen, wo man schon so merkt, die machen dicht, die halten fest, die machen zu, da ist sowieso ein hoher Muskeltonus drauf und eine hohe fasziale Spannung, dann kann man sich natürlich auch eins und eins zusammenrechnen. Das heißt, wenn wir hier viel Spannung im Beckenbodenbereich haben, dann kann es auch einen Zug mechanisch auf diesen Nerv geben, und das kann natürlich lokal auch zu Schmerzen führen. Also Pudendus und den Alcock'schen Kanal, für die Leute, die berufstätig damit zu tun haben, schaut euch gerne nochmal ein paar Bilder im Internet an. Ich gucke mal, ob ich da vielleicht das eine oder andere noch auf unserem Instagram-Kanal poste, wenn ich da was finde. Und ja, das war mein Präpsal für heute. Klar, machen wir eine kurze Pause und schnacken gleich noch was, und dann sehen wir uns und hören uns nochmal zur zweiten Halbzeit. Bis gleich. Musik. Alright, kurze Pause vorbei. Klaas, ich habe noch eine andere weitere kleine Kategorie, die wir immer mal wieder haben, wieder ins Leben zurückgeholt. Und zwar die gute alte Entweder-Oder-Kategorie in Bezugnahme auf unsere Folge heute. Mein Lieber, wir fangen einfach mal knackig-flockig an. Lieber Beckenboden oder Beckenrand? Wo bist du?
Beckenrand? Ach, okay, jetzt verstehe ich. Ich liebe den Beckenrand.
Ja, würde ich auch
sagen. Du sprichst vom Swimmingpool, oder?
Ja, natürlich. Ja, ja. Ich schwimme auch lieber am Beckenrand, muss ich fairerweise sagen, als am Beckenboden zu tauchen. So sieht's aus. Okay.
Ja.
Al Cock oder Al Bundy?
Al Bundy.
Al Bundy tatsächlich.
Ja, ist, ich weiß nicht, 80er, 90er ungefähr so. Ich habe die auf jeden Fall als Kind sehr viel geguckt, auch so eine super populäre Serie damals gewesen. Und so richtig viele Sachen, die ich mich heute noch erinnere, irgendwie, wo ich so denke, ach, das war bei Al Bundy. Und ja, richtig cool.
Der Typ ist richtig schlecht gealtert. Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, aber wird auch nicht mehr öffentlich gezeigt, weil das ist
kannst du heutzutage Gender- nicht mehr bringen.
Sexismusdebatte kannst du das heute im deutschen Fernsehen nicht mehr zeigen. Aber ja, Al Bundy kenne ich natürlich auch noch. Es lief eine Zeit lang mal irgendwie nach oder vor den Simpsons in meiner Jugendphase, wo du einfach so random durchs Fernsehen gesappt hast. Dann bin ich manchmal da hängen geblieben, aber ja, große Riesenfan war ich nicht. Dafür war ich eigentlich zu jung für den Humor, muss ich sagen.
Okay, aber ich war da schon ein bisschen reifer als du.
Ja, das stimmt. Ja. Du hast auch schon weniger Haare auf dem Kopf. Okay, klar.
Der Typ ist übrigens Schwarzgurt im Brazilian Jiu-Jitsu auch. Also der ist nicht nur irgendwie so ein Schauspieler-Idiot, sondern der hat auch was drauf.
Ja, der ist ja auch später nochmal aufgetaucht in ein paar Serien. Ja, whatever. Jetzt muss ich kurz improvisieren, weil ich habe eigentlich jetzt in Bezugnahme auf ein anderes Fallbeispiel, was ich bringen wollte, was vorbereitet. Ich sag's trotzdem mal, da ging es um Ödem nochmal und ich wollte dich nochmal fragen, bist du lieber am Stausee oder lieber am Fluss?
gute Frage. Nee, Fluss. Ich komme hier aus der schönen Gegend des alten Landes, wo wir mit Ebbe und Flut sehr viel zu tun haben. Deswegen gerne im Fluss, am Fluss. Das ist mein Ding. Auf jeden Fall.
Okay, ja. Siehst du, dann bin ich eher im Stausee, weil im Stausee kann man super angeln. Da gibt's immer sehr tiefe Regionen und dann auch große Fische.
Ja.
Stausee ist auch spannend. Ja, alright.
Übrigens sind beide Kinder von mir mehr oder weniger auf die Minute genau bei Hochwasser geboren. Ist ein interessantes Phänomen, auf das hatte mich jemand hingewiesen, dass es das durchaus gibt. Und ich habe hinterher mal so geguckt und es passte auf die Minute genau.
Spannend.
Spannend.
Was sagen deine Hexensprüche dazu? Gibt es da auch irgendwelche vergangenen historischen Verbindungen?
Ja, vielleicht. Ich habe ja alle männlichen Vorfahren von mir, Großväter, Vater, sind sehr viel zur See gefahren und ich noch nicht so viel. Vielleicht sollte ich das mal mehr machen und auch vielleicht weitergeben.
Okay. So, jetzt musst du dich entscheiden. Thema grüner Schleim, der überall rauskommt. Hast du die Auswahl zwischen dem Grinch, Shrek, Die Maske oder The Green Mile?
Shrek, Grinch und Die Maske, ja, habe ich nie so richtig toll gefunden. Vielleicht noch so Die Maske, dieser, wer war das nochmal?
Jim Carrey.
Jim Carrey, genau. Das ist natürlich schon ein Phänomen, der Kerl. Auch richtig einen geilen Film mitgespielt später. Green Mile, ja, so ganz gut. So diese Underdog-Nummer von Eminem und so, das finde ich ganz cool.
Das ist 8 Mile, sorry, du bist jetzt bei 8 Mile. Green Mile.
Ach, Green Mile ist dieser Drama aus dem Todestrakt. Ja.
So sieht's nämlich aus.
Trotzdem.
Mal ein gutes Drama. Trotzdem Eminem, ja. Okay.
Nein, ja, Green Mile ist gut, Top-Film.
Ja, okay, ich würde, also klar, Green Mile, Top-Film, Grinch habe ich nie gesehen, Shrek habe ich mal irgendwann gesehen, aber ist mir halt auch zu kindisch, da gehe ich lieber auf Die Maske, auf wirklich schwere Kost und Jim Carrey liebe ich, den Film von ihm, wie heißt der?
Ace Ventura?
Ja, natürlich, einmal das und da, wo er...
Wo er drei Kinder hat.
Nein, wo ihm suggeriert wird, dass er ein ganz normales Leben führt, aber die Kameras halten die ganze Zeit drauf.
Ach so. Ja, ich weiß.
Ja. Truman Show. Die Truman Show. Lange, das ist lange einer meiner Lieblingsfilme gewesen damals. Naja, auf jeden Fall Jim Carrey, die Maske, grüner Schleim. Und das war unser Entweder-Oder für heute. Relativ kurz und knackig. Und wir skippen jetzt mal einmal weiter zu unseren Tracks, die wir auf unsere Playlist packen. Was hast du vorbereitet?
Ich habe einmal den Song I've Seen Footage von der Band Death Grips aus zwei Gründen. Einmal, weil sich der Bandgründer oder der Hauptmann der Band, der sitzt am Schlagzeug und der hat so eine vitale Schlagzeug-Show, dass er sich zweimal angeblich eine Testikelruptur zugezogen hat. Also hat eine sich einen Hoden abgerissen auch dabei, als er so wild am Schlagzeug getrommelt hat. Und das ist auch ein ziemlich wilder Song, den ich aufgepackt habe. Und auf jeden Fall geht ziemlich nach vorne. Ja. Der andere Grund wäre so ein bisschen Death Grips, also Todeskrampf quasi. Falls sich Leute fragen sollten, warum wir so viel Übersterblichkeit in den letzten Monaten gehabt haben, im Dezember und Januar lag es auf jeden Fall über 10% der 4 Vorjahre, wo wir bemerkenswerterweise auch eine Pandemie hatten und trotzdem sind deutlich mehr Leute nach der Pandemie gestorben als vorher. Interessante Nummer, interessiert irgendwie niemanden. Vielleicht sollte mal da jemand mal nachgucken, warum so viele Menschen auf einmal sterben. Ja, das ist mein Song Nummer 1, gleich den zweiten hinterher.
Ja.
Nämlich einen richtig schönen Jazz-Song, den ich irgendwie so ein bisschen spooky finde. Und zwar ist es von Herbie Hancock, Watermelon Man, eine Jazz-Legende, den man sich irgendwie auch als schönen Hexensong vorstellen könnte.
Okay.
Okay, schlechte Begründung. Ich hab den Song letztens irgendwie wieder rausgekramt.
Stark,
fand ihn richtig geil.
Mein erster Track, den ich drauf packe, hat auch mit Osteopathie oder mit unserer Story kaum was zu tun, aber über den Track bin ich zufällig neulich mal wieder gestoßen, als ich das Album in die Hände bekommen habe. Und dieses Album ist von Redman, The Album. Und das habe ich früher als 15-Jähriger mal ausgeliehen bekommen vom Fußballkumpel, weiß ich, habe ich mal reingehört und dachte ich, richtig gut, kannte ich nix, irgendwie habe ich wieder beiseite gelegt und jetzt habe ich es vor ein paar Wochen mal wieder rausgekramt, online, muss ich fairerweise sagen. Also ich selber bin nicht im Besitz des Albums und habe mich da nochmal reingehört und jetzt mit meiner etwas reiferen Art und mit meiner Musikerfahrung und mit meiner Affinität zu Rap auch, habe ich den Track Time for Some Action von Redman rausgepickt, den ich mega cool finde und gerade so rauf und runter suchte und den packe ich mal auf unsere Playlist. Und andere Geschichte in Bezug auf meine Praxis hier in Hamburg. Wir arbeiten direkt gegenüber von einem Studentenwohnheim und ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, die haben einen hochsensiblen Feuermelder und regelmäßig rückt die Feuerwehr an, wenn irgendjemand wieder zu heiß geduscht hat und alle müssen dann raus und evakuiert werden. Der ganze Supermarkt muss evakuiert werden, ist immer eine große Gaudi. Und ich hatte gestern eine Patientin bei mir, die sagte, so ein Dreck, jetzt musste ich am Abend vorher um 11 Uhr gleich zweimal raus. Und zwar gab es eine Person, die was angebraten hat und dadurch ist der Rauchmelder ausgelöst worden, die Feuerwehr ist angerückt, alle waren draußen und es war kein Feuer, aber es musste dann irgendwie händisch von der Feuerwehr wieder abgestellt werden. Dann sind wieder alle rein und die Feuerwehr wieder ist wieder nach Hause gefahren sozusagen. Und dann hat die Person sich wohl gedacht, da kann ich ja weiter kochen. Hat die Pfanne wieder angemacht und hat den Feueralarm nochmal ausgelöst. Und die Feuerwehr ist wieder angerückt und alle mussten wieder evakuiert werden. Das Ganze war 11 Minuten Zeit dazwischen. Und jetzt droht dieser Person einfach die Rechnung für einen doppelten Feuerwehreinsatz, der jeweils zwischen 3.000 bis 5.000 Euro abgerechnet wird. Und und um dieser Person ein bisschen beizustehen und einfach auch zu sagen, Respekt dafür, dass du einfach nochmal die verbrannte Pfanne anmachst in diesem Haus, packe ich Firewater Burn von der Bloodhound Gang auf unsere Playlist.
Ja. Schön.
Old-time Classic, The Roof is on Fire. Ja. Alright, Klaas. Ich glaube.
Ich bastel dir eine Kette.
Du bastelst mir eine Kette. Ich wollte nochmal eben meinen Unmut äußern. Nächste Woche wäre eigentlich meine Fortbildung gewesen. Stacko Teil 1 war ich für angemeldet, ist jetzt kurzfristig aufgrund von mangelnder Nachfrage abgesagt worden. Ich kotze im Strahl. Jetzt haben sie mir das angeboten, dass ich nach München fahre, um das da zu machen. Dazu habe ich mich jetzt noch nicht hinreißen lassen. Muss noch mal überlegen. Würde mich wirklich interessieren. Aber scheinbar gibt es außer mir keine Stecco-Interessenten. Was ist da los, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, läuft in Deutschland irgendwie nicht so. In Italien sieht es ganz anders aus. Ja, und es ist so ein bisschen, in der Osteopathie vielleicht nicht, aber in der Physiotherapie wird das Thema Faszien ja auch immer so zunehmend kritisch beäugt. So, das könnte ich mir so ein bisschen vorstellen. Ich würde aber durchaus nach München fahren. München ist auch eine unterschätzte Stadt aus meiner Sicht.
Auf jeden. Also, ich liebe das Essen in München. Das Fass brauchen wir nicht aufmachen. Ja.
Okay, gut. Alles klar. So, Kette für dich mit einer Einschränkung. Du bastelst mir
Spezialthemen, ja.
Ja, also eigentlich super simpel. Beckenboden zum Kiefergelenk. Was du jetzt nicht einfach ziehen darfst, sind diese blöden Diaphragmen, die ich ja sonst gerne nehme. Mal.
Den Joker, den ich dir schon immer offen halte und ich darf ihn nicht ziehen.
Ja.
Beckenboden, Kiefer, okay. Nur kurz erklärt, also es gibt viele horizontal verlaufende Strukturen, das ist das, was Klaas meinte, Beckenboden ist horizontal verlaufend, unser Zwerchfell ist horizontal verlaufend, unser Mundboden ist horizontal verlaufend und die hängen funktionell ein bisschen miteinander und es wird nicht nur diskutiert, es wird bei uns in der Osteopathie immer angewendet, die zu regulieren und zu lösen, damit wir alle Strukturen in Harmonie bringen. Kieferbeckenboden, was fällt denn mir da so ein? Wir haben zum Beispiel eine direkte Verbindung von der Dura Mater Spinalis vom Kopf, Nacken, Hals, somit auch Aufhängung am Nackenbereich runter die Wirbelsäule bis zum Kreuzbein und somit Verbindung zum Beckenboden. Das ist eine mögliche Verbindung. Ansonsten gibt es ja so eine reflektorische Verbindung auch. Das heißt, wenn wir niesen, spannen wir ja zum Beispiel den Beckenboden vorher reflektorisch an. Bei manchen Leuten klappt das irgendwann nicht mehr so gut. Da ist häufig eher ein Thema des weiblichen Geschlechts, die dann beim Niesen den Urin nicht so gut halten können und das dann extra trainieren. Und da passiert ja auch beim Niesen viel Aktivität im Mund- und Kiefer- und Rachenraum. Und das könnte eine reflektorische Verbindung zum Kiefergelenk sein. Dann, wenn ich mich nicht irre, also was wir definitiv haben, ist ja der Vagus, der hinten aus dem Foramen Jugulare direkt am Kiefergelenk rausgeht, dann durch den ganzen Körper runterzieht, bis unten in den Bauchraum, haben wir ja vor ein paar Folgen schon drüber gesprochen. Und der hat auch ein paar viszerosensible Fertigkeiten der Vagus und ich würde mal ganz vorsichtig sagen, das hat auch einen Einfluss auf den Beckenboden.
Da das ist sowas von schwammig und diffus.
Ja, okay. Also ich könnte darüber argumentieren, dass der Vagus die Spannung der inneren Organe beeinflusst und die sind direkt faszial mit dem Beckenboden verbunden. So, okay. Und haben darüber einen Einfluss auf den Beckenboden. Take this.
Okay. Ja, und okay. Du solltest, nur weil ich letztes Mal zig Ketten vorgeschlagen habe, weißt du nicht, dass du das auch machen musst, Dennis.
Ich muss mich profilieren. Und dann gibt es doch, glaube ich, also Kieferbecken ist ja immer dieses alte Thema, wird embryonal, glaube ich, in der gleichen Zeit entwickelt bei uns. Ich weiß nicht, bist du da im Bilde, in welcher Woche Kiefer und Becken parallel ausgebildet werden. Du bist der Kinderosteopath von uns beiden.
Ja, relativ früh, dritte Woche so, plus minus. Da gibt es so diese Einfurchungen, die dann nebeneinander so sind und dann trotz der auseinanderwachsenden Kräfte noch laut osteopathischer Tradition bis zum Erwachsenenleben miteinander verbunden bleiben.
So.
Immer wenn es kompliziert wird, kann man sagen, dass es embryologisch begründet ist.
Hervorragend, Klaas. Und da hat dann auch dein Stillpunkt vom Kopf zum Sacrum, da hat es dann auch die Relevanz wieder.
Ja.
Auf dieser Ebene bist du doch den ganzen Tag therapeutisch unterwegs.
Zunehmend mehr. Wir müssten mal ein Interview führen mit jemandem, der in dieser embryologischen Denkweise sehr stark drin ist, damit er mir das mal ein bisschen genauer erklärt, wie das dann funktioniert.
Ja, okay. Aber dafür müsstest du dich auch ein bisschen mit der Embryologie dann auseinandersetzen im Vorfeld, sonst zieht er dir die Hosen aus. Wollen wir mal sehen. Alles klar. Klaas, ich muss jetzt wieder weiter. Ich wünsche dir eine angenehme Woche. Wenig Hexen rund um deinen Rücken und viele einreißende Berliner Mauern. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder.
Auf Wiedersehen.